Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach vom 30. Juli. Am Mikrofon für uns sind der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Wir reden heute über die wichtigsten Themen des Tages. Und das, was mir gerade ins Auge gestochen ist, es gibt etwas Neues zu dieser Messerattacke auf einen orthodoxen Juden im Kanton Zürich. Das war ein 15-Jähriger, der die begangen hat. Und jetzt hat es mal ein erstes Urteil gegeben. Dort hat man die Höchststrafe für ihn ausgesprochen, nach Jugendstrafrecht ein Jahr. Und nachher noch Massnahmen, die eben obendrauf kämen, das können noch ein paar Jahre dauern. Jetzt ist aber klar, das ist noch nicht rechtskräftig, weil der Jugendliche tut mit seinem Anwalt Berufung einreichen. Sie sagen, es ist zu viel. Man böse B, wenn dann ihn nicht wegen Mord, also versuchten Mord, verurteilen, sondern wenn dann versucht die vorsätzliche Tötung und eine Strafe von maximum 6 Monaten angebracht. Und die sollte man aufheben zugunsten von einer Massnahme eben in einer pädagogischen Anstalt, die eben offen sei, also kein Jugendknast. Hat dich das überrascht, Stefan?
Nicht wirklich, nein. Wobei es natürlich nicht der Teenager selber ist, der das jetzt irgendwie weiterziehen möchte, sondern logischerweise sein Anwalt. Und dann wird es auch noch eine Reihe von NGO geben, die da wahrscheinlich stützen. Man muss es ja auch probieren als Strafverteidiger, das ist sein gutes Recht. Ich bin jetzt nicht Fan von der Idee, dass man den irgendwie offen unterbringt, in einer pädagogischen Einrichtung. Offen gehöre ich schon mal gar nicht gern. Mhm. Er war 15, er war kein Kleinkind gewesen. Also meine kleine Tochter ist 15, die wissen in der Regel schon was machen. Und vielleicht muss man einfach noch mal schnell rekapitulieren, was damals passiert ist. Im März 24 war es, glaube ich. Der ist ja ursprünglich losgezogen und hat in eine Synagoge wollen. Wie er gesagt hat, möglichst viel Juden zu töten. Das hat er in einer Videobotschaft sogar noch irgendwie verkündet. Und dann ist blöderweise die Synagogentür zu gewesen. Und dann hat er einfach geschaut, ja, läuft sonst irgendein orthodoxer Jude um, dann steche ich halt den ab. Aber ursprünglich hat er vorgehabt, um eine Reihe von Juden umzubringen. Und ohne Zweifel hat er das gemacht, wenn er Gelegenheit bekommen, wenn die Tür nicht zu gewesen wäre. Und jetzt fängt man an zu diskutieren, ist es ein versuchter Mord gewesen oder, wie sein Verteidiger sagt, nur eine versuchte Tötung. Wenn du sagst auf einer Videobotschaft, ich gehe jetzt Juden abschlachten und dann losgehst und in eine Synagoge eindringen, würde ich mal sagen, er hat durchaus die Ambitionen gehabt, um Menschen nach meinem Laienverständnis zu ermorden. Jetzt können natürlich die Juristen anfangen, ausbeinden und Wording betreiben, versucht den Mord, versucht die Tötung, was auch immer. Aber der wäre gerne als Mörder in die Geschichte gegangen. Für da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel daran.
Ja, es ist ja wirklich auch klar, wo man jetzt weiss, auch durch den Prozess, dass er sich ja eben im Internet radikalisiert hat. Und er hat einen Livestream gemacht, aber ohne Bild, wo man einfach den Ton gehört hat. Er hat also wirklich ganz klare, Botschaft auch hinterlassen, was seine Absicht war. Und das ist doch ein Zeichen, das ja relativ stark ist, wenn man das nachher in der Verhandlung muss ansprechen muss. Was man aber nicht vergessen darf. Ich meine, wenn du in dem Fall nicht die Höchststrafe von einem Jahr aussprichst, sondern eben 6 Monate und das dann noch in einer offenen Anstalt, was muss denn ein Jugendlicher für eine Straftat begehen, damit man die Höchststrafe von einem Jahr ausspricht? Also das ist bei mir ein grosses Fragezeichen. Wie viel schlimmer muss es noch sein, dass man dort wirklich sagt, da ist Grenzen erreicht?
Ja, und der Verteidiger wirft ja wirklich alles in die Schlacht, erfordert auch eine Strafreduktion, weil es eine mediale Vorverurteilung gegeben von seinem Klient, von seinem Mandant quasi. In den Medien hat es schon geheißen, dass das für einen Schlimmen sei. Und das ist wie eine vorweggenommene Strafe und darum müssen wir jetzt weniger lange einbuchten. Du, mediale Vorverurteilung, was sollen wir denn nicht mehr darüber schreiben? Also wenn die Frage, ob es versuchte Mord oder versuchte Tötung war, da mag man juristisch noch ausbeilen, ist mir ja gleich, aber es hat nicht eine mediale Vorverurteilung gegeben, sondern er hat selber im Video gesagt, was er machen möchte. Er hat es gemacht. Er ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich in flagrante verwutscht worden. Also an der Tat an sich hat er keinen Zweifel bestanden. Und die Medien haben über die Tat berichtet. Wenn das schon eine mediale Vorverurteilung ist, dann kannst du eigentlich niemand mehr einbuchten. Also das geht mir ein bisschen zu weit. Es gibt Fälle, wo es tatsächlich irgendwie zweifelhaft war. Und die Leute sind schon, zum Beispiel, wie es Prominente waren, sind vorher monatelang durch die Medien geschleppt worden und in dem sind wirklich vorverurteilt worden. Mhm. Der junge Herr da, Da hat man einfach von der Tat berichtet, der ist überhaupt nicht medial vorverurteilt worden. Und übrigens habe ich auch den Aufschrei von Linken damals ein bisschen vermisst an dem Fall. Also kannst du dich an Demos erinnern oder so, wo irgendwelche Funicellos aufgesäckert wären zugunsten von dem orthodoxen Juden? Ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und was ich schon sage, eben mediale Vorverurteilung. Also irgendwo muss man sich schon auch auf den Standpunkt stellen, der junge Mann hat ja bewusst auch die Medien genutzt, um seine Tat der Welt bekannt zu machen. Also dass da wirklich etwas von sich aus auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, wo thematisiert wird, ist die logische Schlussfolgerung. Aber ich habe eher so für mich sehr eine amerikanische Denkweise von dieser Medienvorverurteilung in dem Fall. Ich sehe natürlich, man hat in der Vergangenheit schon ein Problem gehabt, dass es vor allem mit so Vier-Augen-Delikt war, oder? Dass ein Mann zum Beispiel der Vergewaltigung beschuldigt wird, dass man dort wirklich reden kann, hey, es hat eine mediale Vorverurteilung gegeben, man hat gar keinen Prozess abgewartet, man hat wirklich dort, ja, die Männer als Vergewaltiger auch bezeichnet. Das Problem sehe ich schon, aber da habe ich eher den Eindruck gehabt, dass man auch seitens Gericht ja sehr zurückhaltend war, auch im Prozess. Es ist nur ganz wenig ist an die Öffentlichkeit gekommen. Ich glaube, es war auch nur die Medien zugänglich gewesen, nicht öffentlich fürs Publikum, wie das bei Jugendlichen ist. Also das ist wirklich, wie du sagst, man probiert ein bisschen alles in dem Fall.
Ja, und eben, mediale Verbreitung ist, wie du gesagt hast, ein Teil von der Strategie von so islamistischen Anschlägen. Sonst könnt ihr nämlich auch einfach anonyme Briefbomben schicken und sich nicht weiter irgendwie. Die wollen ja wirklich, dass man weiss, wer sie ist. Es gibt nachher Bekennerschreiben oder in seinem Fall eine Videobotschaft. Also, die nutzen ja die Medien wirklich zur Verbreitung von ihrer Schreckensbotschaft. Darum ist das höhere Kreativität gerade von dem Strafverteidiger. Wenn ich jemals den Ärger habe, dann nehme ich den, glaube ich, der leitet sich wirklich das Zeug. Und nochmal, es ist sein Job. Ich mache ihn da nicht zum Vorwurf. Das ist absolut sein Job, um seinen Mandanten rauszuhauen. Aber ich hoffe einfach, dass sich die nächste Instanz nicht irgendwie, dass die sich von dem nicht hinters Licht führen lässt. Der hat sehr genau gewusst, was er macht. Und er hat wahrscheinlich sehr einen langen Weg, bis seine Hirnwäsche wieder aus dem Grind draussen ist. Kennt ihn doch die Zeit. Vielleicht hat er dann noch eine Chance in der Gesellschaft.
Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht auch natürlich in dem Sinne um eine juristische Frage. Weil wir stimmen ja über die Ernährungssicherheitsinitiativen ab. Im September. Und jetzt kommen schon langsam die ersten Züge, würde ich sagen, vom Abstimmungskampf. Und zwar ärgert man sich seitens Initianten, dass der Bundesrat eben irreführend über die Initiative berichten. Konkret geht es darum, ob wirklich ein Fleischverzicht dann vorgeschrieben ist von den Leuten. Also sie befürchtet vor allem, dass eben über den Veganzwang geredet wird. Und jetzt ist es eben so, wirklich das ist doch der Streitpunkt, Bern muss reagieren innerhalb von 10 Tagen und sagen, hey, was macht man mit dem Vorwurf? Aber ich finde es immer sehr, sehr schwierig natürlich, wenn man, ja, es ist ein Abstimmungskampf, oder? Klar, der Bundesrat muss korrekt sachlich informieren, aber wenn man sich die Initiativen anschaut und die Ziele, die sie vorgibt, ist die Konsequenz ja logisch, dass es eben auf den Verzicht von Fleischprodukten rausläuft.
Ist ja immer das Problem bei Abstimmungen, dass sie ja irgendwo sehr oft schwammig formuliert sind und dann erst später wird es im Parlament dann ausbeinen, was das wirklich heisst. Ich bin generell natürlich nicht ein wahnsinniger Freund von der Abstimmungsinformation aus der Bundeskanzlei. Ich glaube, wenn der Markus und der Dominik da wären, würde jetzt wieder, wie heisst der, Urs Buderer fallen, weil der, glaube ich, zuständig ist. Aber in den meisten Fällen sind Probleme mit Abstimmungsbüchern, wo etwas einseitig dargestellt wird, sind eher gegen unsere Seite und nicht gegen die anderen. Also meistens leiden wir eher darunter. Jetzt hier sagen da die Initianten, ja, sie wollen ja niemanden staatlich zwingen, zu etwas Bestimmtes zu essen. Sie wollen nur den Bund beauftragen, ich zitiere mal, eine stärker auf pflanzlichen Lebensmitteln basierende Ernährung zu fördern. Es ging nur um eine Förderung. Aber ich meine, was heisst das genau? Wir werden nachher zugeschüttet mit Präventionskampagnen. Ich habe dann wahrscheinlich einen Totenkopf auf der Steakverpackung, wenn ich ein Steak auf den Grill schmeissen möchte. Es wird vielleicht irgendwelche preisliche Anpassungen geben oder was auch immer. Man muss dann schon alles machen, um die Leute irgendwie zum Grünzeug zu treiben und weg vom Fleisch. Das ist dann der Auftrag aus dieser Initiative. Das stimmt natürlich schon. Also es gibt nicht einen staatlichen Zwang im Sinn, dass es verboten ist, Fleisch, so weit sind wir nicht. Aber der Bund wird müssen alles daran anlegen, dass wir eher eben aufs Grünzeug setzen. Und von dort her ist das nicht so irreführend, wenn es im Abstimmungsbüchlein heisst, hey, es geht im Fall in die Richtung, dass wir prügeln werden sollen zu Salat und Brokkoli.
Man muss ja wie auch nicht überrascht sein. Ich meine, das Gegenkampagne das natürlich aufgreift und von einem veganen Zwang redet, das ist ja auf der Hand gelegen, dass man so eine Kampagne wird führen. Ich bin mit dir beim Abstimmungsbüchli. Das hat schon einen grossen Stellenwert, dass man weiss, aus Umfragen ist das bei 9 von 10 ist das die erste und wichtigste Informationsquelle, die die Leute brauchen, tatsächlich, um den Abstimmungsentscheid zu fällen. Und man kann vieles daran kritisieren. Sei es jetzt Platzverteilung, wie viel darf der Bundesrat brauchen, wie viel darf das Komitee brauchen. Braucht es eine Seite extra, die noch 10 Parolen vom Bundesrat zusammenfasst? Auch das kann man ganz klar in Frage stellen. Es ist nicht unbestritten und es hat doch einen wichtigen Stellenwert. Aber juristisch wie dagegen vorgehen, dass man das nicht vorausgesehen hat, wie der Bundesrat wird arbeiten wird. Finde ich doch sehr, sehr schwierig, dass er natürlich wird sagen, irgendwo müssen wir das ja anschauen, wie wir das Problem würden lösen und es läuft mehr über pflanzliche Ernährung.
Deine Zahl schockiert mich jetzt gerade. 9 von 10 finden das Abstimmungsbüchli, sage ich, oh mein Gott, lesen den Nebelspalter statt dem Abstimmungsbüchli, dann wissen da sehr viel eher, was es ist unglaublich. Und die Initianten sollten vielleicht sich auch nicht zu fest aus dem Fenster lehnen und jetzt irgendwie um Wörter ringen, weil sie reden ja ihre Initiative von Ernährungssicherheit. Sie wollen den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich ernähren sollen, sondern es ginge um die Ernährungssicherheit. Es ist jetzt so ein Blast, so ein Seich. Das ist ein völliger Unsinn. Natürlich geht es darum, um uns in eine Richtung führen, dass wir nur noch, Entschuldigung, fressen, was ihnen passt und nicht, was uns Spass macht. Es geht doch nicht um Ernährungssicherheit. Sonst muss man eine Vorlage bringen, wo der Eigenanbau von Lebensmitteln in der Schweiz irgendwie fördert oder was. Ernährungssicherheit ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es ist eine Umerziehungsinitiative. Und wenn im Abstimmungsbüchlein das so vorgeht, dann Chapeau, dann hat der Urs Bruder mal zur Abwechslung etwas richtig gemacht. Vielleicht hat er Ferien gehabt oder so.
Und eben, es ist auch lustig, es geht ja um die 70%, die in dem Sinn die entscheidende Zahl ist, die man ja anstreben muss. Und das ist wirklich ein Streitpunkt. Ja, das ist nur ein Ziel, sagen die Initianten, und man muss Massnahmen treffen, um da hinzukommen. Der Bundesrat stellt sich klar auf die Position, dass es eben in diesen Übergangsbestimmungen heisst, man hätte 10 Jahre Zeit, um das Ziel zu erreichen. Also da wirklich, wenn alles ja nur so schwammig ist und ja, Empfehlungen vielleicht und ein Ziel irgendwo, dann kann man sich auch fragen, verändern die Initiativen wirklich etwas? Das ist dann mein grosses Fragezeichen. Und wenn man doch so genau weiss, was man machen würde, das sind dann die Leute, die sich dann, wenn es mal darum geht, würde man vielleicht eine Gesetzesinitiative als Instrument für die Demokratie einführen wollen, die sicher leider nicht dafür sind, wo ja genau das richtige Instrument wäre, wenn man so etwas Konkretes einführen.
Ja, man geht auch nicht 100'000 Unterschriften sammeln für irgendetwas Schwammiges. Sind schon ganz klare Ziele und darum sagen wir doch jetzt schon mal nein. Und schreiben jemand die auch noch drüber.
Genau, das machen wir. Jetzt gehen wir weiter auf Basel. Und zwar geht es um einen Kommentar in der NZZ von Sebastian Brielmann. Er greift das Thema der Computer in der Schule auf. Und zwar ist eben die Kritik in dem Sinn, je mehr und je früher Computer genutzt werden in der Schule, ja, desto schwieriger wird es, desto schlechter werden auch Testresultate. Und jetzt möchten wir eben in Basel, hat es eine Initiative, Basel-Land, wenn ich richtig bin, die eben genau sagt, man solle keinen Computer verwenden, bis und mit Sekundarschule oder auch Primarschule, wenn ich richtig bin. Und das Thema merkt man schon. Computer und Handys und Kind ist etwas, das uns beschäftigt im Bildungswesen.
Ja, völlig zu Recht. Also ich bin natürlich überhaupt kein Digitalisierungsgegner. Ich bin auch ein Gegner davon, dass man Kinder und Jugendliche krampfhaft fernhalten von so Geräten, weil es ist nun einmal die Zukunft. Die sollen den richtigen Umgang damit lernen. Aber ich bin schon an der Meinung, es geht in die richtige Richtung, wenn man sagt, man muss nicht immer nur Jüngere in der Schule mit Tablets arbeiten lassen. In aller Regel haben sie schon daheim irgendwie Zugang zu Geräten und sind da völlig up to date. Und die Schule kann die Chance nutzen, um noch analoge Reste von unserem Leben zu retten. Der grössere Punkt, wo ich habe, das Problem wird eben eigentlich nicht gelöst. Es ist völlig egal, ob wir elektronisch arbeiten oder auf Papier. Im Bildungssystem liegt einiges im Argen wegen der Reformitis. Also, frühe Französisch, wo wir jetzt nach irgendwie 30 Jahren wissen, ist ein Rohrkrepierer. Wir können nachher weder Französisch, aber auch nur die eigene Sprache gerade auch nicht. Dann so Sachen wie Schreiben nach Gehör. Dann hast du Workshop-Charakter, der Schule statt Frontalunterricht. Alle arbeiten ein bisschen Grüppli schaffen. Man senkt das Level nach oben, damit niemand eine schlechte Note bekommt. Es könnte dann noch Gefühl verletzt werden. Fehler gibt es nicht mehr. Es ist nicht mehr falsch. Irgendwie ist alles richtig. Das Leistungsprinzip wird irgendwie zum Verschwinden gebracht. Das sind eigentlich die grossen Probleme. Eben das auf einem Tablet passiert oder auf dem Papier, ist die andere Frage. Man müsste jetzt einfach wieder anbringen, dass man nach 9 obligatorischen Schuljahren, dass unsere Jugendlichen in der Lage sind, um eine Bewerbung zu schreiben, allein fehlerfrei zu verfassen. Und diese Situation haben wir im Moment nicht. Und darum muss man da, glaube ich, schon irgendwie mal den Hebel ansetzen.
Ja, also ich fühle mich amigs fast so, als wäre ich da ein bisschen rückständig, wenn ich auch sage, ich bin davon überzeugt, dass du besser lernst, wenn du von Hand schreibst. Dass das ein kognitiver Prozess ist, der dir besser ermöglicht, dir Sachen zu merken, Sachen aufzunehmen und zu verarbeiten. Bin ich wirklich überzeugt. Und was ich eher auch sehe, ist, dass man bei den digitalen Kompetenzen immer den Eindruck habe, dass man den falschen Fokus legt. Also wenn ich an Medienkompetenz denke, oder? Dass, wirklich, dass man einen Artikel als lesen und als falsch erkennen kann, auch dass man weiss, dass, wo Gefahren lauern im Internet. So Sachen finde ich sehr, sehr wichtig. Aber eben, nachher siehst du die KV-Prüfung in Zürich, wo man mit künstlicher Intelligenz schreiben kann. Dann musst du schon sagen, am Schluss, ja, wir können alle in unserem Alltag KI brauchen, aber wenn du keinen Meter selber mehr kannst überlegen kannst, mache ich mir schon recht Sorgen. Und dann denkst du, oh Gott, ich will gar keine Kinder mehr in die Schule schicken.
Mir zu spät, meine sind schon in der Schule gewesen. Aber es ist ja gar keine Frage, die heutigen Kinder oder Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die werden ganz selbstverständlich mit KI aufwachsen. Ich arbeite auch viel mit KI, dort wo es Sinn ergibt. Der Punkt ist nur, es wäre noch gut, wenn du vorher schon mal gelernt hast, zum selber zu denken. Dann kannst du nämlich KI richtig nutzen und du kannst KI auch überprüfen. Wenn du in der Schule nicht wirklich Grundlagen vermittelt bekommst und du steigst direkt gewissermaßen mit der KI, dann bist du ein Sklave der KI. Dann kannst du der nicht irgendwie auf die Finger schauen, sondern bist auch auf Gedeihenverderb ausgeliefert. Und das ist das grosse Problem. Also ja zu digitalen Hilfsmitteln, aber zuerst bitte lernen, zum selber denken. Das ist das, was die Schule eigentlich müsste vermitteln. Aber das Problem ist natürlich auch noch, es interessiert sich niemand für Bildungspolitik. Ist Kantonssache, ist wahrscheinlich auch gut so zum Teil, aber tatsächlich ist Bildungspolitik ist nicht sexy, niemand mag da mitschwätzen. Gewisse verbindliche Standards bundesweit wären vielleicht nicht schlecht, aber kein Politiker, mir fällt jetzt gar niemand ein, der sich wirklich intensiv mit Bildungspolitik befasst, wie du dir dort irgendwie keine Lorbeeren kannst holen.
Therese Schmid, der als Regierungsrat ist jetzt der, wo mir da noch einfällt, wirklich leider nicht mehr im Regierungsrat. Da kann ich aber auch schon mal ankündigen, es gibt ein Interview von Dominik Feusi mit dem Rees Schmid, wo bald wird erscheinen. Genau so ein bisschen der Rückblick auf seine bildungspolitische Karriere und was sind die Probleme unserer Schulen und was hat er gerne noch gelöst. Mit ihm, das könnt ihr also dann auf nebelspalter.ch schauen. Ich würde aber noch kurz beim Handy bleiben, weil irgendwie ist das ein Basel-Thema. Weil es ist ja auch so, dass in Basel-Stadt, dort soll jetzt eine einheitliche Regel gelten. Und zwar, dass man eben vom Kinski bis zu der Sek die Handys in der Schule verboten sind. Es geht ein bisschen in die Gleichschiene. Oder sagt, ist die, wie geht man im Unterricht um mit Medien? Und jetzt ist es wirklich ein Handyverbot.
Ich finde es grundsätzlich okay, du bist nicht in der Schule, um an deinem Handy rumzuspielen. Wo ich dagegen bin, ist die Bestrebung EU-weit, dass man irgendwie soziale Medien etc. nur noch ab 16 und so spät, weil es ist völlig durchsichtig. Sie wollen da, dass sich die Jugendlichen nicht mehr können bei unabhängigen Quellen informieren, dass nicht desinformiert werden. Desinformation heisst einfach, dass nicht etwas gehört, wo der Regierung nicht passt. Dort habe ich schwere Vorbehalte, das ist wirklich einfach eine weitere Zensurmassnahme. Aber in der Schule selber tut es nicht wahnsinnig gut. Und ich bin auch überzeugt, dass heutige Jugendliche, die sich beklagen, das Handy müssen abgeben während der Schule, dass sie 10 Jahre wahrscheinlich sagen, du warst eigentlich noch schön gewesen. Ich habe noch mit einem geschwätzt auf dem Pausenplatz. Stell dir vor, ich habe mit dem geredet, statt irgendwie den neuesten TikTok aufzuladen. Später ist man einmal froh, wenn einem Grenzen gesetzt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Grenzen setzen ist eben auch nicht mehr modern. Das ist total reaktionär heutzutage.
Ja, darum vielleicht noch ein Abschluss zu dem Thema, auch aus dem Kommentar raus. Das ist ja schön jetzt am Föderalismus. Also wir haben Basel-Land, Basel-Stadt, die da zwei verschiedene Wege gehen. Und das ist ja wunderbar. Jetzt können wir dem 1-2 Jahre geben und dann mal schauen, wie ist das rausgekommen, was sind die Resultate und dann darüber reden, hey, wenn wir das in anderen Kantonen so machen, darum auch noch ein Hoch auf den Föderalismus, darf man sagen.
Und ein Hoch auf Basel, aber sehr zur Ausnahme. Ich mache meistens Basel fertig in meiner Sendung, weil vor allem Basel-Stadt, denen schleift es und hupt es ja schon im Quadrat. Aber hey, vielleicht haben sie ja mal auch ein Blindzuhn, finden mal einen Korn.
Ja, apropos ein Blindes Haus findet mal ein Korn. Du hast jetzt herausgefunden, die Franzin Jordi ist neue Klimaexpertin. Was gibt sie uns mit als einfach sterbliche Leute?
Ja, weil unser Schlagersternchen, die war irgendwie beim ZDF irgendwie in einer Sendung zu Gast gewesen. Und wie so oft hat man natürlich müssen irgendeine Unterhaltungssendung noch einen Beitrag über die Bergwelt und den Klimawandel reinpflümeln. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und dann ist sie halt auch gefragt worden zu dem Thema. Und ich sage immer, liebe Promis, habt doch einmal Gnade, um einfach einer Moderatorin zu sagen, ich habe keinen Blassen Schimmer von dem Thema, nächste Frage. Oder soll ich nochmal eins singen? Aber nein, Frau Jordi hat natürlich... etwas müssen sagen. Sie hat dann etwas erzählt, dass sie, glaube vom Fenster aus Eigermönch und Jungfrau sieht. Und wo sie jung war, sind die weiss obendrauf, weisse Spitze, und jetzt sagen sie grau. Und aus dem leitet sie jetzt die Situation ab, wie schlimm das der Klimawandel ist. Und dann hat sie sich total verheddert. Zuerst hat sie irgendwie gesagt, ja, Natur ist halt so eine Gewalt, die haben wir selber nicht im Griff. Die Natur steht über uns, wir sind deren ausgeliefert, da kann man nicht viel machen. Und das hat denen wahrscheinlich vom ZDF nicht so gepasst, und dann haben sie nachgefragt. Und am Schluss hat sie dann gefunden, ja, mal, wahrscheinlich müssen wir uns schon überlegen, wir sollten irgendetwas ändern. Weil sie fragen dann einmal so lange, bis ihre Prominenten sagen, mal, also wir müssen schon etwas tun gegen den Klimawandel. Aber hey, sagen doch einfach auch mal, zu dem Thema sage ich nichts, das ist nicht verboten. Und sonst kommt es halt so raus, dass Frau Jordi jetzt dann wahrscheinlich irgendwie einen Gastauftritt beim Knutti hat von der ETH als Klimaexpertin.
Ich finde vor allem wirklich so, eigentlich hat sie es am Anfang ja richtig gesagt. Wir als kleine Schweiz haben relativ null Impact auf das, was die globale Welt in Klimafragen macht. Einfach mal so. Und das Zweite finde ich dann immer lustig, wenn man Promis dazu bringt oder auch Klimaaktivisten, so Aussagen zu machen. Und dann kommt eben raus, ja, zum Beispiel der Max Vöckli, der ja nachher auf Mexiko geflogen ist. Ich würde auch gerne wissen, wie Franzin Jordi in das deutsche Fernsehstudio, glaube ich, in Düsseldorf oder Dortmund gekommen ist. Also, ja, gelaufen sicher nicht.
Ja, nein, vielleicht hat sie sein Bike genommen. Ja, das, ja, es ist eben immer so die Doppelmoral. Die ist ja sicher keine böse Frau, aber ich würde mir fast wünschen, dass vielleicht der Göhle noch etwas dazu sagt. Der würde wahrscheinlich noch Gegensteuer geben. Aber es ist halt auch nicht, liebe Frau Jordi, es ist halt auch nicht wahnsinnig wissenschaftlich, zum Fenster raus zu schauen und dann den Anblick zum Anlass zu nehmen, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu suchen. Es tut mir leid um Eigermönch und Jungfrau, aber ich glaube, da hat es schon immer gegeben. Die sind einmal weiss und sie sind einmal grau und es wird auch mal anders kommen. Ich bin auch mal schwarz und jetzt bin ich weiss. Also weißt du, so ist Natur. Grausam, grausam.
Ich würde sagen, das ist Schlusswort, die grausame Natur. 30. Juli, Stefan Milius und Gami Lotte. Wenn ihr diesen Journalismus gut findet, dünnt nicht vergessen, ein Like da zu haben, uns zu abonnieren, ein Abo zu lösen auf www.nebelspalter.ch oder ihr könnt uns auch mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützen. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.audizwiss.ch